Dieser Podcast wird finanziert durch Werbung. Von guten Geschichten kann man ja wirklich nie genug haben, also wir vor allen Dingen nicht, und ich hoffe, euch geht's genauso. Und deshalb freuen wir uns besonders darüber, dass BookBeat wieder Partner unserer heutigen Folge ist. Auf BookBeat bekommt ihr Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern und ihr habt die alle schön in einer App zusammen. Das heißt, ihr könnt sie dann entweder online streamen oder sogar offline hören, wann und wo auch immer ihr wollt.
Und um euch BookBeat ein bisschen anschaulicher zu machen, haben wir direkt auch noch eine Empfehlung für alle True Crime Fans, nämlich Hannibal-Syndrom von Stephen Harbert. Der Kriminalexperte analysiert die Psyche von Serienmördern. Er hat sie nämlich in Hochsicherheitszellen besucht und interviewt, um dann den Tathergang und ihre Motivation zu erforschen. Und es ist wirklich absolut schockierend, ja, was man dabei über die Täter erfährt.
Ja, das klingt echt spannend. Ich empfehle euch aber, das nicht zum Einschlafen zu hören. Aber wenn ihr es dann doch tut und viele von euch schreiben, dass ihr ja zum Beispiel auch die schwarze Akte zum Einschlafen hört, dann gibt es bei BookBeat sogar einen Schlaftimer, mit dem man sicher gehen kann, dass man keine spannende Minute verpasst. Oder, und das geht auch, ihr könnt dort mehrere Bücher gleichzeitig hören, so viele im Monat, wie ihr wollt.
Je nach Abo-Modell gibt es eine bestimmte Stundenzahl, in denen ihr verschiedene Bücher hören könnt. Beim Standard-Abo zum Beispiel sind das 100 Stunden oder unbegrenzt beim Premium-Tarif. Und genau den erhaltet ihr jetzt gratis für einen Monat mit unserem Rabattcode AKTE, alles kleingeschrieben. Der einfachste Weg ist aber über den Link in unserer Folgenbeschreibung über bookbeat.de/akte. Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
Und ich bin Christopher.
Und wir zwei haben heute wieder einen ganz spannenden Fall für euch parat. Doch bevor wir einsteigen, haben wir da noch ein Thema, was wir ganz kurz besprechen möchten, weil wir das ziemlich cool finden, was momentan andere True-Crime-Podcaster machen, beziehungsweise welche Möglichkeiten sie teilweise bekommen. Also um euch mal ein Beispiel zu geben, Philipp von Verbrechen von nebenan bekommt ja seine eigene TV-Show bei Sky, oder die Mädels von Mord auf Ex und Mordlust gehen auf Tour. Also sei es digital oder hoffentlich, toi toi toi, Ende des Jahres dann auch wieder vor richtigem Publikum. Und wir finden das total spannend, was da einfach möglich ist, und würden da von euch auch ganz gerne hören, was ihr euch noch so wünscht.
Ja, schreibt uns das doch gerne bei Instagram als Private Message oder auch gerne unter dem neuesten Post, den ihr auf unserem Kanal findet, da heißen wir Schwarze Akte. Wir haben da selbst schon mal drüber nachgedacht, wie könnten wir uns denn selbst auch weiterentwickeln. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, also von Live-Shows haben wir ja gerade gehört, von TV-Möglichkeiten, nicht, dass da wir jetzt irgendwie mit ProSieben oder so im Gespräch sind und die nächste große Show ansteht. Nö, aber wir sind ja immer offen für Gespräche oder auch sowas wie zum Beispiel mehr Content auf unserem YouTube-Kanal, wo wir dann auch vor der Kamera stehen. Also das sind alles so Überlegungen, die wir so in unseren Köpfen haben. Schreibt uns aber gerne mal, was ihr gerne sehen wollt, weil das ist ja immer das Wichtigste, dass das, was wir machen, bei euch auch gut ankommt und dass ihr auch da Bock drauf habt, diese Entwicklung mitzumachen. Das wird uns wahnsinnig interessieren.
Genau. Ich hoffe sehr aus egoistischen Gründen, dass die Termine von Mordlust im, ich glaube November ist es, stattfinden, weil ich habe Tickets gekauft und ich wäre sehr traurig, wenn das nicht stattfindet, und ich glaube ganz viele andere auch. Deswegen, genau, wir sind sehr gespannt, was ihr uns da für Feedback gebt, und ich würde sagen, jetzt lasst uns doch aber auch mal starten. Und zwar führt uns der heutige Fall ins Yuba County. Das liegt im Norden von Kalifornien in der Nähe von Sacramento. Und wir reisen jetzt 43 Jahre zurück in die Vergangenheit. Genauer gesagt zum 24. Februar 1978. Das ist ein Freitag. Und gegen 16 Uhr treffen sich die fünf Freunde Bill, Jackie, Ted, Jack und Gary im Haus von Teds Eltern. Die fünf jungen Männer sind Mitte 20 bis Anfang 30. Und obwohl sie schon alle lange erwachsen sind, haben sie das elterliche Nest noch nicht verlassen. Wieso das so ist, das erklären wir euch später. Auf jeden Fall sind diese fünf jungen Männer total aufgeregt und die freuen sich wie kleine Kinder. Da ist zum einen nämlich die große Vorfreude auf den gemeinsamen Ausflug zur California State University in Chico, rund 90 Kilometer nördlich von ihrer Heimat Yuba County entfernt. Denn in Chico wollen die fünf ein Basketballspiel zweier College-Teams verfolgen. Und zum zweiten haben sie selbst am nächsten Tag, also am Samstag, ein sehr wichtiges Basketballspiel mit ihrem eigenen Team, den Gateway Gators. Und wessen Team dieses Turnier am Wochenende gewinnt, bekommt als Preis eine einwöchige Reise nach L.A. geschenkt. L.A. ist knapp, ja, 700 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt, also gute 7 Stunden Autofahrt. Und diese Reise wollen die 5 mit ihrem Team unbedingt gewinnen. Und dafür muss natürlich der Sieg her. Ihr größter Wunsch ist es nämlich, einmal das weltberühmte Team der LA Lakers live spielen zu sehen, ihre großen Idole einmal hautnah erleben. Denn obwohl die erwachsenen Männer in Kalifornien wohnen, waren sie vorher noch nie in der Stadt der Engel. Und daher sind die Aufregung und die Vorfreude wirklich riesig.
Diese Aufregung und diese Vorfreude bekommen auch deren Eltern zu spüren. Die stressen geradezu ihre Eltern mit dieser Aufgeregtheit. Aber sie bereiten auch alles akribisch vor. Vor ihrer Fahrt nach Chico legen sie bereits ihre beigefarbenen Gateway Gators Trikots hin. Ted bittet seine Mutter, seine weißen Basketball-Sneaker zu putzen, die er sich beim Training schmutzig gemacht hat. Und Gary nervt seine Mutter, weil er immer wieder sagt, wir haben am Samstag ein großes Spiel, lass mich auf keinen Fall verschlafen. Der ist so aufgeregt, dass er vor der Fahrt nach Chico sogar seinen Geldbeutel mit seinem Ausweis und ein bisschen Geld, Taschengeld, zum, ja, mal rausgehen und was essen, zu Hause vergisst. Also ihr merkt, die Jungs sind richtig heiß auf das Spiel und vor allem, die wollen diesen Preis mit nach Hause nehmen.
Und falls ihr euch jetzt gewundert habt, warum sich 5 erwachsene Männer wie kleine Kinder freuen und ihre Eltern unter anderem ihre Schuhe putzen und sie wecken müssen, dann müsst ihr was über die Männer wissen. Alle 5 befinden sich in einem Programm des Berufsrehabilitationszentrums für behinderte Menschen in Yuba City, wo sie auch Basketball spielen. Und Außenstehende würden beschreiben, dass die Männer ein kindliches Gemüt haben. Ted zum Beispiel winkt gern fremden Leuten zu, wie es manchmal eben auch Kinder tun. Und wenn diese dann aber nicht zurückwinken, dann grübelt er stundenlang darüber nach, warum sie ihm diese Freundlichkeit verweigert haben. Ted kann sich auch bestens über das Telefonbuch amüsieren und kichert, wenn er darin witzige Namen findet. Und er arbeitet als Hausmeister und Verkäufer. Doch auf Drängen seiner Eltern gibt er beide Jobs auf, denn die hatten große Sorge, dass es wegen seines kindlichen Gemüts Probleme im Umgang mit Kunden oder Kollegen geben könnte. Ted ist mit 32 Jahren der älteste der 5 Männer und sein bester Freund aus der Gruppe ist Jack. Da es 2 Jacks in der Freundesgruppe gibt, muss der Jüngere mit dem Spitznamen Jackie klarkommen. Und Jackie ist 24 und Ted ist quasi wie ein großer Bruder für ihn. Er beschützt ihn und er wählt auch die Telefonnummern für ihn, wenn Jackie mal telefonieren muss, weil er das nämlich nicht alleine kann. Der 29-jährige Bill ist ein tiefgläubiger Mensch und der sitzt viele Stunden in der Bibliothek und studiert dort religiöse Schriften. Der 2. Jack im Bunde ist 30 Jahre alt und laut Aussage seiner Eltern geistig etwas langsam, auch wenn es dafür gar keine offizielle Diagnose von Ärzten gibt. Jack schafft sogar seinen Highschool-Abschluss und war in der US Army. Danach arbeitete er als Busfahrer, kündigt den Job aber Anfang 1978, um auf Wunsch seiner Eltern im Berufsreha-Zentrum für behinderte Menschen eine ambulante Therapie zu machen. Die soll ihm im Alltag mehr Stabilität und Selbstbewusstsein geben.
Nur der 25-jährige Gary hat ein anderes Handicap. Der war in den frühen 70er Jahren Mitglied der US Army und war sogar in Deutschland stationiert. Da hat er dann Drogenprobleme bekommen. Welche Drogen er genau nimmt, das können wir euch nicht sagen, das ist auch nicht ganz klar. Auf jeden Fall wird bei ihm eine Schizophrenie diagnostiziert. Aber ob die jetzt unbedingt durch die Drogen ausgelöst wird, das ist nicht ganz klar, es ist durchaus möglich. Aber es kann auch sein, dass er schon schizophren war oder schizophrene Züge hatte, als er in die Army eingetreten ist und der Druck in der Organisation ihn dann dazu geführt hat, dass er Drogen genommen hat und das dann verstärkt hat. Wie dem auch sei, niemand weiß, woher das kommt, aber er wird deswegen aus der Army entlassen. Er bekommt eine kleine Invalidenrente vom Militär und er kehrt in seine Heimat nach Yuba City zurück. Dort geht er in die örtliche Psychiatrie und wird dort behandelt. Am Anfang hat er noch einige Probleme, da Gary bei einigen seiner psychotischen Episoden auch ausrastet und auf Menschen losgeht. Das legt sich aber nach einiger Zeit. In den letzten beiden Jahren ist er stabil und es gibt keine weiteren Vorfälle. Deswegen ist es auch kein Problem, dass er in diesem Basketballteam mit den anderen Jungs spielt und dass die gemeinsam eine Reise unternehmen. Seine Behandlung wird daher ambulant und mit 2 starken Medikamenten weitergeführt. Die muss er einmal pro Woche nehmen. Aber abgesehen von dieser Schizophrenie kann Gary ein normales Leben führen. Im Gegensatz zu einigen der anderen Jungs kann er sogar einen regulären Job annehmen. Und er arbeitet in der Gartenbaufirma seines Stiefvaters.
Damit ihr euch das jetzt noch ein bisschen besser vorstellen könnt, Alle fünf Männer wohnen ja noch zu Hause und haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Diese sind sehr liebevoll und sie wohnen in einer Gegend, die auch total schön ist. Also da gibt es total viel Natur, Berge, Flüsse, Seen, also alles, was sich ein Naturliebhaber so vorstellt. Und obwohl sie alle mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, sind die Männer aber durchaus selbstständig und könnten auch ohne Hilfe auskommen. Als sie am Freitag vollzählig in Teds Haus sind, wird erst einmal ausführlich die Taktik für das Spiel am nächsten Tag besprochen. Oder besser gesagt, sie versuchen es, denn alle quatschen wie wild durcheinander, jeder hat eine eigene Idee, die er durchbringen möchte. Sie versuchen eben so akribisch wie möglich zu planen, als ob sie um den NBA-Titel spielen würden. Aber für die Jungs geht es ja auch gefühlt um die Chance ihres Lebens, endlich nach LA zu kommen und deswegen wollen sie dieses Turnier unbedingt gewinnen. Und wenn wir uns diese Szenerie mal vor Augen führen, dann könnten wir uns das so vorstellen, dass Teds Oma vermutlich zum Abschied noch sowas gesagt hat wie: Junge, zieh dir einen Mantel an, es wird kalt. Aber der aufgeregte Ted entgegnete dann nur: Ach Oma, ich brauch doch keinen Mantel, nicht heute Abend. Es ist das letzte Mal, dass die Oma ihren Enkel sehen wird. Und der Hinweis mit der Jacke, der kam euch jetzt vielleicht ein bisschen seltsam vor, denn wir sprechen ja immerhin von Kalifornien, dem Sunshine State. Aber was wir in Europa gerne mal vergessen, ist, dass es in Kalifornien auch ein Hochgebirge gibt, die Sierra Nevada. Und zum Vergleich, der höchste Berg dort ist knapp 1000 Meter höher als die Zugspitze. Und gerade im Winter, vor allem im Februar, kann es hier schon auch noch bitter kalt werden und jede Menge Schnee fallen. Und Yuba County befindet sich am Rande dieses Hochgebirges. Wir haben euch in der Beschreibung mal ein paar Fotos verlinkt, damit ihr euch anschauen könnt, wie schön es dort aussieht. Also wirklich super, super schön. Aber Bill, Ted, Jackie, Jack und Gary wollen eben nur ein Basketballspiel in einer Halle besuchen und keine Wanderung in der winterlichen Kälte unternehmen. Und deshalb tragen sie auch keine dicken Mäntel oder gefütterte Downjacken, sondern lediglich dünne Hosen, leichte Jacken und die meisten von ihnen Sportschuhe. Was sie noch nicht wissen, das war ein fataler Fehler.
Am nächsten Morgen wacht Teds Mutter ungewöhnlich früh für einen Samstag auf. Schon um 5 Uhr morgens. Sie spürt eine innere Unruhe, die sich langsam zu einer unbestimmten Angst steigert. Sie kann sich selbst gar nicht erklären, warum das so ist. Aber sie hat ein eigenartiges Gefühl, obwohl alles wie immer ist und kein Mucks im Haus zu hören ist. Am Abend vorher ist sie früh zu Bett gegangen und sie hat ihren Sohn nicht mehr nach seiner Rückkehr aus Chico gesehen oder gehört. Deswegen will sie jetzt nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht ist er ja schon wach, vielleicht auch wegen der Aufregung um das bevorstehende Basketballspiel und er kann dann nicht mehr schlafen und sie will einfach nur nachschauen. Aber Teds Bett ist unberührt. Er war also die ganze Nacht nicht zu Hause. Bei Teds Mutter gehen natürlich sofort alle Alarmglocken an. Noch nie blieb ihr Sohn einfach so eine ganze Nacht weg, ohne vorher auch nur seine Eltern zu informieren oder mal anzurufen. Sie findet auch keinen Zettel oder irgendwas Ähnliches. Also war er auch nicht noch zwischendurch zu Hause. Ja, und da ist die Mutter natürlich sofort in großer Sorge und ruft trotz der frühen Uhrzeit die Mutter von Bill an, um zu fragen, ob ihr Sohn denn schon bei ihnen übernachtet hat. Aber auch die kann nicht weiterhelfen. Bills Mutter ist auch schon seit 2 Uhr morgens auf den Beinen, weil auch ihr Sohn in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist und sie macht sich ebenfalls riesige Sorgen. Deswegen hat Bills Mutter auch schon am frühen Morgen mit Jacks Mutter telefoniert. Und ihr ahnt es jetzt vielleicht, auch Jack war die ganze Nacht weg. Ebenso wie Jackie und Gary. Noch nie zuvor sind die 5 jungen Männer eine ganze Nacht weg gewesen, ohne vorher Bescheid zu geben. Und da drehen die Eltern fast durch, aus Angst um ihre Kinder. Als sie jetzt von ihren Söhnen dann auch den ganzen restlichen Samstag über nichts hören, verständigt Jacks Mutter gegen 20 Uhr die Polizei. Es ist jetzt ungefähr 24 Stunden her, seitdem die jungen Männer das letzte Mal gesehen wurden.
Ja, und die Polizei nimmt die Ermittlungen dann auch auf und schreibt Jacks Wagen zur Fahndung aus. Beamte fahren parallel die Strecke zwischen Chico und Yuba County ab, doch sie können das Auto nirgends finden. 3 Tage vergehen, nachdem die Eltern die Vermisstenanzeige gestellt haben, und da fährt ein Ranger eine abgelegene Gebirgsstraße entlang, die hauptsächlich von Touristen am Wochenende für Tagesausflüge genutzt wird. Und ihr müsst wissen, dass diese Straße aber über 100 Kilometer von Chico entfernt ist und direkt in die Berge führt. Und ausgerechnet hier im Nirgendwo steht, neben einer schlechten, unbefestigten Gebirgsstraße, mitten im Wald, das Auto der 5 Jungs. Interessant für Autoliebhaber, das ist ein wunderschöner weißer Mercury Montego, Baujahr 1969, haben wir natürlich auch verlinkt. Das ist so ein richtig cooler Ami-Schlitten, der einem auch sofort auffällt. Aber um vom Spiel in Chico zurück nach Yuba County zu kommen, hätten die Männer eigentlich Richtung Süden fahren müssen. Sie sind also ganz woanders gelandet und da fragt man sich auch, warum sind sie denn jetzt hierher gefahren und was wollten sie vor allem dort?
Dem Ranger vor Ort war dieser coole Wagen schon ein paar Tage zuvor aufgefallen, weil normalerweise fährt man hier halt eher so, ich sag mal, nützliche Fahrzeuge, die einem dabei helfen, durch dieses Gelände durchzukommen. Aber der hat sich dabei erstmal nichts gedacht, denn es war ja Wochenende und viele Tagestouristen fahren häufig in die Sierra Nevada, um da auf den Loipen zum Beispiel Langlauf zu fahren. Viele dieser Tagesausflügler parken ihre Autos dann genau dort, wo der Wagen stand, neben dem Gebirgsweg. Ja, und da wird dieser Wagen gefunden, ein Ermittlerteam kommt vorbei und nimmt diesen Wagen unter die Lupe. Aber das ist gar nicht so einfach, denn ein eisiger Schneesturm pfeift den Polizisten um die Ohren. Auf dem Auto liegen mittlerweile über 20 Zentimeter Neuschnee. Aber die Polizei schafft es, diesen Neuschnee vom Wagen runterzunehmen und den Wagen zu öffnen, weil der Wagen ist unverschlossen, aber die Schlüssel zumindest fehlen. Im Innenraum liegen leere Milch- und Snackverpackungen und ebenfalls noch leere Pepsi-Flaschen. Von einem Marathonriegel, das ist eine bestimmte Brand, ist die Hälfte noch übrig. Und was die Polizei auch feststellen kann, die Reifen des Wagens sind auf dem Schnee neben der Straße durchgedreht. Zumindest hat sich dieser Mercury Montego nicht festgefahren. Das heißt, 5 junge, kräftige Männer, die ja auch Sport treiben und Basketballer sind, hätten zumindest diesen Wagen wieder auf den Weg draufschieben können, sodass sie dann weiterfahren können. Also das sollte gar kein Problem sein. Die Polizei vermutet, dass der Wagen eine Panne gehabt hat. Aber der Tank ist auch noch zu einem Viertel voll. Das heißt, sowas wie Benzin ist ausgegangen, ist auch unmöglich. Deswegen schließen die Beamten den Wagen kurz. Das geht bei Autos aus den 1960ern und 70ern noch problemlos. Und sie sind überrascht, dass es tatsächlich auch so einfach geht. Also irgendwas stimmt hier nicht, denn mit dem Wagen ist absolut alles in Ordnung. Ja, und dann gucken sie nochmal ins Handschuhfach. Auch da finden sie nichts Auffälliges, nur 4 Straßenkarten. Eine davon ist komplett Kalifornien.
Aber dem Ranger fällt noch etwas anderes auf. Das Auto ist äußerlich völlig unbeschädigt. Keine Kratzer, keine Beule, keine Delle, gar nichts. Doch die müsste es ja eigentlich geben. Denn diese Gebirgsstraße ist voller tiefer Schlaglöcher und an manchen Stellen ragen sogar große Wurzeln aus dem Weg. Und das Auto der Männer ist ja alles andere als ein Geländewagen, sondern ja eher eine klassische Straßenlimousine. Also müsste es zumindest an der Unterseite des Wagens eigentlich Beschädigungen geben. Die Karosserie ist aber noch nicht mal schmutzig und der Ranger sagt, dass so etwas nur jemand hinbekommen könnte, der die Straße äußerst gut kennt. Zudem war es ja Nacht, also stockdunkel und es schneite. Und deswegen gehen die Ermittler dieser Sache nochmal nach und fragen sich, ob Jack die Straße vielleicht kannte? War er schon mal hier? Aber Jacks Mutter bestreitet das und sagt, dass ihr Sohn diese Straße garantiert nicht kannte. Er war auch gar kein großer Naturfreund. Er mochte Camping nicht und er hasste die Kälte. Und auch die Möglichkeit, dass einer der anderen 4 Männer das Auto den Berg hinaufsteuerte, das kann ausgeschlossen werden, denn Jack ließ nie jemand anderen ans Steuer seines geliebten Wagens. Er fuhr immer selbst. Außerdem sagen die Familien von Bill, Jackie, Ted und Gary, dass auch ihre Söhne die Strecke nicht kennen konnten. Bill war zwar mal vor 8 Jahren da, da war er 21 und zwar mit seinem Vater. Die beiden waren da angeln in der Gegend, doch das machte ihm überhaupt keinen Spaß. Als seine Eltern noch ein paar Mal hierher kamen, blieb er deswegen lieber zu Hause in Yuba County. Und vor 3 Jahren war Ted mit Freunden in der Sierra Nevada, um Wild zu jagen. Aber auch Ted war kein großer Freund des Waldes und der Wildnis. Und zudem war die Stelle, wo sie gejagt haben, viele Kilometer von der Fundstelle des Autos entfernt. Generell sind die jungen Männer am liebsten zu Hause oder auf dem Basketballplatz. Nur Gary geht als einziger gerne gelegentlich mal mit ein paar Kumpels zum Feiern aus.
Also geht die Polizei erstmal der Spur nach, dass sie eventuell nicht freiwillig diesen Weg gefahren sind, sondern vielleicht von einem anderen Auto gejagt wurden. Aber diese Theorie verwerfen sie schnell wieder, denn Jacks Auto hat ja keine Schäden. Also er muss auf diesem Weg extrem langsam gefahren sein, damit er sein Auto auf der ihm ja unbekannten und von Schlaglöchern übersäten Straße nicht beschädigt. Das heißt, für die Ermittler, fürs Ermittlerteam wird die Sache immer komplexer. Denn mittlerweile stellt man sich nicht nur die Frage, was die Jungs hier wollten, sondern auch, wie sie hierher gekommen sind oder wer sie auf diesen Berg gefahren hat. Und natürlich vor allem, wo sind Bill, Jackie, Ted, Jack und Gary abgeblieben?
Trotz des schlechten Wetters mit Sturm und Schnee starten die Ermittler eine Suchaktion in dem Gebiet, weil irgendwo müssen die Männer ja abgeblieben sein. Die können sich ja nicht plötzlich in Luft aufgelöst haben. Aber die Zeit drängt, denn von den Eltern wissen die Beamten, dass die Jungs nicht für einen längeren Aufenthalt in der Kälte angezogen waren. Denn wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, dass sie ohne wärmende Jacken losgefahren sind. Bei den niedrigen Temperaturen da draußen kann also wirklich jede Minute zählen. Doch wo sollen die Helfer mit ihrer Suche starten? Mögliche Fußspuren hat der Schnee nämlich bereits überdeckt. Also durchkämmen die Helfer mit langen Stöckern die Gegend, um vielleicht vom Schnee bedeckte Körper zu finden. Aber dieses Gebiet ist sehr unübersichtlich. Mal gibt es ein Waldstück, dann taucht plötzlich wie aus dem Nichts ein Steilhang auf. Und gerade mit dieser Schneedecke stellt das Gelände eine enorme Gefahr für alle Helfer dar. Ein falscher Tritt reicht und dann rutschst du einen Berg runter, irgendwie ein paar hundert Meter. Und als dann mehrere Helfer wirklich beinahe in dem Schneesturm abstürzen, muss die Suche nach 2 Tagen ergebnislos abgebrochen werden. Hinweise und Spuren werden bei dieser 2-tägigen Suche leider gar keine entdeckt.
Ja, da kann man sich eigentlich nur vorstellen, wie sich gerade die Eltern in diesem Moment fühlen müssen, als die erfahren, dass die Suche eingestellt werden muss. Wenn da sogar diese gut ausgebildeten und ja auch gut ausgerüsteten Ranger hier fast ums Leben kommen, dann kann man sich eigentlich schon fast ausmalen, was da mit ihren geliebten Söhnen passiert sein muss. Ja, besteht jetzt überhaupt noch Hoffnung, dass die Männer, die ja nur auch mit leichter Kleidung unterwegs waren, ohne jegliche Ortskenntnis nach 6 Tagen noch lebend gefunden werden? Ja, die müssen da natürlich extrem verzweifelt sein. Die können nichts anderes tun, als abzuwarten und können ja selbst auch überhaupt nichts unternehmen. Ja, das ist die pure Hilflosigkeit und Verzweiflung. In der Zwischenzeit bleibt die Polizei aber nicht untätig, sondern sie versuchen zu rekonstruieren, wie die letzten Stunden vor dem Verschwinden von Bill, Jackie, Ted, Jack und Gary gewesen sein könnten. Denn das hilft ja vielleicht zu verstehen, was sie auf diese Straße gebracht hat und wo sie jetzt sein könnten. Nachdem die 5 Männer Teds Haus verlassen haben, fahren sie wie geplant nach Chico und sie besuchen das Basketballspiel. Das gilt als gesichert. Das Spiel beginnt um 18 Uhr und ist gegen 20 Uhr zu Ende. Danach gehen die jungen Männer direkt von der Halle zurück zum Auto und wie erwähnt, die sind alle nur leicht begleitet.
Ja, sie halten 3 Straßen von der Basketballhalle entfernt bei einem Minimarkt an und sie müssen den Ladenbesitzer regelrecht überreden, dass er ihnen noch was verkauft, denn eigentlich schließt der nach 20 Uhr. Aber sie haben Glück und dürfen sich noch 2 Pepsis, eine große und eine kleine Tüte Milch, ein Stück Kirschtorte, ein Stück Zitronenkuchen, einen Snickers und einen Marathonriegel kaufen. Ist jetzt keine gesunde oder kulinarische Top-Auswahl, aber eben ein bisschen Proviant, was Süßes für die einstündige Heimfahrt. Und es ist das letzte Mal, dass die 5 jungen Männer nachweislich gesehen werden. Bill, Jackie, Ted, Jack und Gary steigen also ins Auto. Jack startet den Wagen und gemeinsam fahren sie in die kalte Winternacht. Der zuvor gekaufte Proviant wird auch zum größten Teil verzehrt, denn später im Auto findet man ja einige leere Verpackungen. Vermutlich wollten sie auf direktem Wege nach Hause fahren, doch dort kommen sie ja bekanntermaßen nie an. Am Freitag, den 3. März 1978, die Männer sind jetzt genau seit einer Woche verschwunden, meldet sich eine Zeugin bei der Polizei. Und diese macht eine höchst interessante Aussage, die den Ermittlern und vor allem den Eltern neue Hoffnung gibt, dass ihre Söhne doch noch am Leben sind. Diese Zeugin will am Samstag, den 25. Februar 78, also einen Tag nach dem Verschwinden der 5 Männer, eben diese gegen 14 Uhr in einem Laden im Mary's Country Story Shop in Brownsville gesehen haben. Das ist ein kleiner Ort in den Bergen, nur wenige Kilometer vom Fundort des Autos entfernt. Die Männer sollen mit einem älteren roten Pickup unterwegs gewesen sein, so hat sie das berichtet.
Und das ist ja schon mal ein ziemlicher Hoffnungsschimmer. Denn es sieht ja zumindest so aus, als wären die Jungs noch am Leben gewesen. Denn als die Beamten den Ladenbesitzer befragen, ob er die Männer ebenfalls bemerkt hat, bestätigt er das. Die Männer waren laut seiner Aussage am Samstag sowie ab Sonntag da. Also nochmal einen Tag später, als die Zeugin sie gesehen hat. Er sagt: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ted und Jack hier waren und Burritos, Kakao und Limo gekauft haben. Also wenn die Jungs wirklich in dem Laden waren, dann ist das endlich mal eine richtig gute Nachricht. Aber das Ermittlerteam betrachtet diese Zeugenaussage auch mit Skepsis. Denn die Zeugin meldet sich erst, nachdem Suchplakate der Männer aufgehängt wurden. Es ist also gut möglich, dass sie an diesem Samstag eine Männergruppe im Laden gesehen hat und jetzt ihre Erinnerung ihr ein bisschen einen Streich spielt und dass sie die Männer, die sie gesehen hat, für die Vermissten hält. Das Gleiche gilt ja auch für den Ladenbesitzer. Denn es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass 5 Männer, die dringend Hilfe benötigen, in einem Laden Snacks und Softdrinks kaufen und dann einfach wieder gehen, ohne sich bemerkbar zu machen. Und sie sollen ja nochmal am nächsten Tag in den Laden gekommen sein. Da hätten sie doch auch nach einem Telefon fragen können, um ihre Familien anzurufen, damit sie abgeholt werden. Also könnte es nicht einfach sein, dass diese beiden Zeugen die Gruppe, die 5 Männer, einfach nur verwechselt hat? Werbung.
Partner der heutigen Folge ist wieder Koro, ein Online-Shop für haltbare Lebensmittel und Getränke, aber auch Non-Food-Artikel, wie ich sie mir gerade bestellt habe, nämlich so Kokonussschalen für meine Acai-Bowls.
Ja, wir müssen dazu sagen, dass Koro uns die Möglichkeit gegeben hat, uns einmal durch den ganzen Shop zu futtern. Wir durften uns da ein bisschen was aussuchen und haben da eine Liste an Koro geschickt. Und vielen Dank, dass ihr uns da tatsächlich, also ich muss sagen, ich kam mir schon ein bisschen dreist vor, weil ich einfach mal so alles aufgeschrieben habe, was ich spannend fand. Und tatsächlich, fast alles haben sie mir geschickt. Mega nice, vielen Dank dafür, Koro. Was ich da besonders empfehlen kann, sind die Erdnuss-Karamell-Cluster. Die kamen bei mir vor allem und auch bei allen, denen ich sie zu probieren gegeben habe, am allerbesten an. 10 von 10, die sind mega lecker.
Oh, und ich bin Fan vom braunen Mandelmus und die habe ich beim letzten Mal schon probiert, die Protein-Balls, aber diesmal in der Geschmacksrichtung Brownie. Die kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, und wer jetzt Angst hat, seine Figur durch Koro zu ruinieren, dem können wir zumindest sagen, ihr tut der Umwelt damit was Gutes. Denn Koro versucht, Verpackungsmüll zu reduzieren, setzt sehr auf Bio und auch vegane Lebensmittel. Das heißt, das, was ihr dort bestellt, hat eine tolle Qualität, schmeckt lecker und vor allem fallen dadurch viele Dinge weg, die der Umwelt schaden, wie eben der Verpackungsmüll oder auch unnötige Transportwege.
Und wenn ihr jetzt selbst total Bock bekommen habt, die Koro-Produkte mal auszuprobieren, dann seid clever und nutzt unseren Code SCHWARZEAKTE in einem Wort und groß geschrieben, denn damit bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Koro-Sortiment. Unter www.korodrogerie.de, alles nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Erst Wochen später, als der Schnee in den Bergen geschmolzen ist, kommt wieder Bewegung in diesen Fall. Am Sonntag, den 4. Juni 78, also etwa 3 Monate später, unternimmt eine kleine Gruppe Motorradfahrer einen Trip in die Berge. Am Ende einer Gebirgsstraße macht die Gruppe Halt bei einem verlassenen Campingplatz und die Hobbybiker gehen auf das Gelände, um sich für ihre Rast einen gemütlichen Sitzplatz zu suchen. Als sie an einem knapp 20 Meter langen Trailer vorbeikommen, der im Sommer und im Herbst von Waldarbeitern zum Schlafen und zum Essen genutzt wird, steigt ihnen irgendwie so ein fauliger Geruch in die Nase. Deswegen gehen sie zum Trailer und öffnen vorsichtig die Tür und schauen hinein. Im Trailer gibt es mehrere Schlafräume und eine Art Gemeinschaftszimmer, wo man zusammen kochen und essen kann. Und die Einrichtung dort drin ist sehr einfach und funktional und besteht überwiegend aus groben Holzmöbeln. Auf den ersten Blick wirkt dort alles aufgeräumt, doch beim genaueren Hinsehen machen sie eine grausame Entdeckung. Denn in einem der Schlafräume finden sie eine Leiche auf dem Bett, die schon deutliche Verwesungsspuren aufweist. Der Gestank hier drin ist wirklich kaum auszuhalten, obwohl ein Fenster des Trailers kaputt ist und so zumindest ein bisschen frische Luft reinkommt. Die Biker sind natürlich total geschockt, denn mit so einer Entdeckung haben sie ja nie im Leben gerechnet. Und sie bekommen auch automatisch Angst, weil, also immerhin ist hier ja irgendwas Schlimmes passiert. Und daher stürzen sie aus dem Trailer raus und fahren umgehend in die nächste Ortschaft, um dann dort die Polizei zu verständigen. Denn, ne, zur Erinnerung, 1978 gab es ja noch keine Handys, sodass sie sofort hätten Hilfe rufen können.
Die herbeigerufene Polizei untersucht Leiche und Fundort. Die müssen diesen Körper auch erstmal auspacken, denn der Tote ist in insgesamt 8 Decken eingehüllt. Seine Zehen und Füße haben massive Erfrierungen, die sind fast schwarz. Die Leiche trägt eine dünne grüne Hose, ein gestreiftes Velourhemd, aber keine Schuhe. Auf dem Nachttisch liegt ein Ring aus Nickel, in den Ted eingraviert ist. Daneben liegt ein Geldbeutel mit Bargeld, eine goldene Halskette und eine goldene Quarzuhr, die aber nicht mehr funktioniert. Ja, den Beamten wird hier schnell klar, es muss sich bei dieser Leiche um die sterblichen Überreste von Ted handeln. Auch Teds Eltern bestätigen, als sie diese Gegenstände sehen, dass diese gefundenen Sachen zu ihrem Sohn gehören. Nur ein Gegenstand, den haben sie noch nie gesehen. Die goldene Armbanduhr. Es könnte ja jetzt sein, dass diese Armbanduhr einem anderen Jungen gehört, aber keiner der Eltern hat diese Uhr jemals gesehen. Keinem der Söhne gehört sie. Also kann es tatsächlich sein, dass Ted mit einer fremden Person unterwegs war? Und wenn ja, wer war denn diese Person?
Die Eltern und die Ermittler können sich den Fundort überhaupt nicht erklären, weil dieser verlassene Campingplatz sich mehr als 30 Kilometer von dem Ort entfernt befindet, an dem das Auto entdeckt wurde. Also wie soll Ted hierher gekommen sein? Ende Februar, als die Freunde verschwanden, türmten sich ja noch Schneeverwehungen von bis zu 2 Metern Höhe auf und es scheint unmöglich, dass Ted diese Strecke zu Fuß abgelaufen ist. In der Beschreibung haben wir euch auch eine Karte mit den ganzen Orten dieses Falls verlinkt, damit ihr mal sehen könnt, wo sich genau was befand. Doch die Leiche offenbart auch noch ein anderes grausames Geheimnis, denn Ted war ein kräftiger Mann, der wog bei einer Körpergröße von 1,82 rund 90 Kilo. Doch als seine Leiche gefunden wird, hat er nur noch die Hälfte seines Körpergewichts. Auch das Wachstum seines Barts bestätigt dann die furchtbare Annahme des Gerichtsmediziners, denn Ted muss noch zwischen 8 und 13 Wochen nach seinem Verschwinden gelebt haben. Das heißt, hätte man ihn 1-2 Wochen früher gefunden, dann hätte er vielleicht noch gelebt. Das heißt, er ist ganz langsam verhungert und erfroren.
Aber es wird noch mysteriöser. Denn es wird klar, dass Ted sich durch eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu diesem Trailer verschafft hat. Aber was ganz komisch ist, ist, dass er sich kein Feuer gemacht hat, um sich zu wärmen. Obwohl es in diesem Trailer Streichhölzer gibt, jede Menge Bücher und auch Holzmöbel, die hätte er ja verheizen können. Und es kommt noch heftiger. In einem Schuppen neben dem Trailer befindet sich ein Propangastank. Das heißt, er hätte einfach nur dieses Gas aufdrehen müssen und dann wäre der Trailer beheizt worden. Aber klar, das weiß Ted wahrscheinlich einfach nicht und er hat diesen Gastank einfach nicht gefunden. Ja, es stellt sich dann aber die Frage, ob er mit seinen erfrorenen Füßen überhaupt noch hätte aufstehen können. Und noch was fällt den Beamten sofort auf, als sie den Trailer und die Umgebung genauer inspizieren. In diesem Holzschuppen finden die Beamten nämlich mehr als 1 Dutzend geöffneter Dosen mit Essen. Normalerweise werden solche Dosen vom Militär als Notfallüberlebensreserven genutzt. Das heißt, die sind extrem lange haltbar. Ich glaube, die schmecken wahrscheinlich auch nicht so besonders lecker, aber da geht es jetzt eher darum, dass man im Notfall überleben kann. Das heißt, die kann man einfach öffnen und sofort den Inhalt essen. Ja, und was besonders bitter ist, ist, dass in diesem Schuppen ein kompletter Schrank voll mit diesen Dosen steht. Denn die Holzarbeiter, die diesen Trailer im Sommer ja benutzen, haben sich halt einen Vorrat angelegt, damit sie nicht mehr so häufig einkaufen fahren müssen. Und diese Vorräte hätten locker gereicht, damit 5 junge Männer ein ganzes Jahr lang ernährt werden. Also hätte Ted gar nicht verhungern müssen.
Auffällig ist auch, dass diese Dosen mit einem ganz speziellen Dosenöffner aufgemacht wurden. Der nennt sich P38 oder P38 und der sieht nicht aus wie den Dosenöffner, den wir alle kennen, denn das ist ein Spezialwerkzeug der US Army. Und der wird in Army-Kreisen auch als John Wayne bezeichnet, nach dem legendären Westernhelden. Wer allerdings keine Erfahrung mit diesem speziellen Dosenöffner hat, der bekommt damit auch keine Dose auf. Aber eben dieser Dosenöffner gibt den Beamten dann einen entscheidenden Hinweis. Da Ted höchstwahrscheinlich keinerlei Ahnung hatte, wie man dieses Teil bedient, woher auch, muss jemand anderes die Dosen geöffnet haben. Er war also nicht alleine in dem Trailer und da kommen aus der Gruppe auch eigentlich nur Jack und Gary in Frage, da ja beide der Armee gedient haben. Sie könnten also das nötige Wissen gehabt haben, mit diesem Dosenöffner umzugehen. Oder, andere Möglichkeit, es hat jemand ganz anderes die Dosen mit diesem Spezialwerkzeug geöffnet. Wir haben euch den auch mal verlinkt in der Beschreibung, weil also ich habe sowas zuvor auch noch nie gesehen. Sieht ganz interessant aus. Und den Beamten stellte sich jetzt die nächste Frage, nämlich wer war da bitteschön bei Ted im Trailer? Und wo ist derjenige? Und ja, wo ist der abgeblieben? Und warum haben sie nicht die anderen Dosen geöffnet und gegessen? Das heißt, es gibt immer mehr Fragen, keine Antworten und dieser ganze Fall ergibt immer noch keinen richtigen Sinn.
Zumindest wissen die Ermittler, dass sie Ted gefunden haben und sie wissen auch, dass er nicht alleine gewesen sein konnte. Deswegen machen sie sich auf die Suche nach den übrigen 4 Männern. Und bereits einen Tag später, Am Montag, den 5. Juni 1978, werden sie fündig. Es sind die sterblichen Überreste von zwei weiteren Personen. Sie werden auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Campingplatzes entdeckt. Ja, und dieser Anblick, der ist definitiv nichts für schwache Nerven. Ein Körper wurde nämlich teilweise von wilden Tieren, und man geht davon aus, dass es Bären waren, gefressen. Von der anderen Leiche sind nur noch Knochen übrig. Die liegen in einem Radius von ungefähr 15 Metern verstreut in einem Waldgebiet, in dem sich eben auch der Campingplatz befindet. Die gerichtsmedizinische Untersuchung identifiziert dann diese beiden Leichen auch als Jack und Bill. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass beide erfroren sind. Zwei Tage später, also am 7. Juni, macht sich Jackies Vater auf eigene Faust auf die Suche nach seinem Sohn. Gut 3 Kilometer vom Trailer entfernt entdeckt er ein paar alte Knochen auf dem Boden und er fragt sich, sind das menschliche Knochen oder sind das nur Knochen von einem Tier, die jetzt der Schnee preisgegeben hat? Der Vater sucht diese Stelle genauer ab und er stößt auf weitere Knochen, außerdem auf eine Levi's Jeans und auf Turnschuhe. Und genau diese Entdeckung schockiert den Vater zutiefst, denn ja, diese Sachen trug sein Sohn Jackie am Tag seines Verschwindens. Es wird ihm klar, dass er da gerade mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Überreste seines Sohns gefunden hat. Es gibt aber noch ein Fünkchen Hoffnung und er klammert sich an den Gedanken, dass solange die Knochen nicht eindeutig identifiziert sind, ja noch nichts bewiesen ist. Ja, und am nächsten Tag dann entdeckt ein Polizist rund 90 Meter vom Fundort der Knochen einen Schädel. Und ein Zahnarzt der Familie schafft traurige Gewissheit und kann anhand des Gebisses eindeutig bestimmen, dass es sich hierbei um den Kopf von Jackie handeln muss. Auch die später durchgeführte gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass das Jackie ist und er an Unterkühlung gestorben ist.
Ganz in der Nähe werden auch noch Decken und eine Taschenlampe gefunden, die schon stark verrostet ist. Es lässt sich aber nicht mehr feststellen, ob die Sachen von den Männern benutzt wurden. Mittlerweile wurden also 4 Leichen identifiziert, die von Jack, Bill, Ted und Jackie. Alle sind erfroren und verhungert, aber nach wie vor fehlt ja noch jede Spur von Gary. Aber nur fast, denn im Trailer werden seine Turnschuhe gefunden. Die Ermittler vermuten, dass er seine Schuhe auszog, um dann die Lederschuhe von Ted anzuziehen. Die fehlen nämlich nach wie vor und diese Lederschuhe sind ja deutlich robuster und auch wärmer als die dünnen Sneaker, also das könnte die Erklärung dafür sein. Und Ted konnte seine Schuhe eh nicht mehr anziehen, weil seine Füße erfroren und stark geschwollen waren. Er wäre in diesen Schuh also gar nicht mehr reingekommen. Die Ermittler geben Garys Personenbeschreibung an alle staatlichen psychiatrischen Einrichtungen weiter. Sie geben an, dass der 25-Jährige schlank, dunkelhaarig ist, braune Augen hat, 77 Kilo wiegt bei einer Körpergröße von 1,78 und unter Diplopie leidet, also unter Doppelsehen. Ohne seine Brille mit Korrekturgläsern hat er also große Probleme, da er alles doppelt sieht und eben nicht nur ein Bild. Die Hoffnung der Ermittler ist es, dass Gary vielleicht irgendwo in eine Psychiatrie eingecheckt ist. Er nimmt seit rund 3 Jahren einmal in der Woche Medikamente gegen Schizophrenie und seitdem ist er auch relativ stabil und hat keine psychischen Aussetzer mehr. Und jetzt hat er aber schon seit 4 Monaten, also ab dem Zeitpunkt des Verschwindens der Männer, seine Medikamente ja nicht mehr da. Und weil auch sein Geldbeutel fehlt, den hat er ja zu Hause vergessen, hat er ja auch gar kein Geld oder keinen Ausweis bei sich.
Auch Garys Stiefvater macht sich jetzt auf die Suche und durchkämmt das Gebiet rund um den Campingplatz auf eigene Faust. Er sagt, was ich die ganze Zeit da oben suchte, war seine Brille. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Bär die fressen würde. Doch er findet weder die Brille mit den Korrekturgläsern noch irgendwas anderes, das darauf hinweist, dass sein Stiefsohn hier war. In der Zwischenzeit meldet sich aber ein weiterer Zeuge bei der Polizei. Der 55-jährige Joseph Shones erzählt den Beamten, dass er am 24. Februar 1978, das ist der Abend, an dem die 5 Männer verschwunden sind, mit seinem VW Käfer auf der gleichen Straße unterwegs war, an der 4 Tage später dann das Auto von den Jungs entdeckt wird. Er will checken, ob er mit seinem Käfer den Berg hochkommt, da er mit seiner Frau und mit seiner Tochter am nächsten Tag einen Ausflug in die Berge unternehmen will. Aber dann passiert ihm das, was wahrscheinlich auch den 5 jungen Männern passiert ist. Der Wagen bleibt stecken. Gegen ungefähr 17.30 Uhr, sagt er. Rund 50 Meter von der Stelle entfernt, an dem später das Auto der jungen Männer entdeckt wird. Joseph Shones steigt aus, um die Reifen vom Schnee zu befreien und um weiterfahren zu können. Und dabei erleidet er einen leichten Herzinfarkt. Er schleppt sich zurück ins Innere seines Wagens, lässt den Motor an, damit die Heizung läuft, und wartet auf Hilfe. Mitten in der Nacht, Joseph Jones sagt, er hat nicht auf die Uhr gesehen, wie spät es ist, hört er seltsame Pfeiftöne, die von etwas unterhalb der Straße kommen. Er steigt aus, er will sich bemerkbar machen, weil er hofft ja auf Hilfe. Dabei sieht Joseph Jones eine Gruppe von Männern und eine Frau, die ein Baby auf dem Arm trägt. Sie stehen im Scheinwerferlicht eines Autos und unterhalten sich. Er kann ganz deutlich die Stimmen hören, auch wenn er aus der Entfernung nicht versteht, worüber sie sich unterhalten. Joseph Jones schreit um Hilfe. Da gehen in diesem Moment die Autolichter aus und die Gruppe ist plötzlich still. Er kann nicht erkennen, was die Leute machen. Auf jeden Fall kommt keiner, um ihm zu helfen. Ja, Joseph Jones ist da natürlich verzweifelt, weil er gehofft hatte, von dieser Gruppe Hilfe zu bekommen. Er setzt sich wieder in sein Auto und hofft, dass doch noch jemand kommt.
Boah, was für eine krasse Situation, oder? Also dein Wagen steckt da im Schnee fest, du erleidest einen Herzinfarkt, du brauchst unbedingt Hilfe und schreist da um dein Leben, um dich ja bemerkbar zu machen. Und dann stehen da Leute echt nur so ein paar Meter entfernt und die kümmert das nicht und die helfen dir nicht. Also will man sich gar nicht vorstellen. Ein paar Stunden später bemerkt Joseph, wie eine Taschenlampe dann in das Innere seines Wagens leuchtet. Und er ruft natürlich sofort erneut um Hilfe. Aber dann geht die Taschenlampe aus und die Person entfernt sich von seinem Auto. Super gruselig. Und irgendwann ist sein Tank leer und um nicht zu erfrieren, schleppt sich Joseph unfassbare 13 Kilometer die Bergstraße runter zu einer Bar. Dort hatte er auch einen Drink genommen, bevor er die Bergstraße hochfuhr. Und was muss das bitte für ein Kraftakt gewesen sein für jemanden, der ja kürzlich erst einen Herzinfarkt erlitten hat und dann 13 Kilometer in völliger Dunkelheit und bei eisiger Kälte auf sich nimmt? Das ist ja schon für einen gesunden Menschen eine riesige Herausforderung. Und kurz nachdem er seinen Gewaltmarsch beginnt, passiert er auch das Auto von Jack und schaut auch noch hinein und sieht, dass der Wagen leer ist. Kein Mensch weit und breit zu sehen.
Nach seiner Rettung erzählt Joseph Jones übrigens seiner Frau, dass er einen Pickup auf der Straße gesehen hat. Doch kurz darauf kann er sich eigentlich gar nicht mehr erklären, warum er das gesagt hat. Denn er hat keine Erinnerung mehr an einen Pickup. Naja, die Polizei überprüft natürlich die Aussage von Joseph. Zum einen, hat er wirklich eine Frau mit einem Baby gesehen? In diesem Auto von den 5 jungen Männern hätte zwar die Frau Platz gehabt, aber was will die mit einem Baby mitten in der Nacht in der Gesellschaft von 5 jungen fremden Männern? Und wo sollten Bill, Jackie, Ted, Jack und Gary diese Frau aufgegabelt haben? Die Ärzte vermuten, dass Joseph aufgrund dieser Herzattacke halluziniert haben könnte. Und das Gleiche gilt wohl auch für den Pickup, von dem Joseph Jones seiner Frau erzählt hat. Das macht es jetzt natürlich super kompliziert, diese Zeugenaussage zu bewerten. Was hat Joseph Jones in dieser Nacht wirklich gesehen? Und was hat er sich nur eingebildet?
Immerhin haben die Ermittler mittlerweile auf zwei Fragen eine mögliche Antwort gefunden. Nämlich warum die 5 Männer die unbefestigte Bergstraße nahmen und warum sie den Weg zum Campingplatz einschlugen. Die Beamten finden nämlich heraus, dass Gary Freunde in Forbestown hat. Und der Ort liegt ungefähr in der Mitte zwischen Chico und Yuba City. Wenn man allerdings die Ausfahrt nach Forbestown verpasst, was schnell passieren kann, weil die Abzweigung leicht zu übersehen ist, dann landet man genau auf der Straße, auf der das Auto gefunden wurde. Garys Freunde in Forbestown sagen allerdings, dass sie ihn schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben und dass auch kein kurzfristiger Besuch geplant war. Wenn die 5 Männer wirklich Garys Freunde an diesem Abend besuchen wollten, dann wäre es höchstens ein Überraschungsbesuch gewesen. Und den Weg zu Fuß in Richtung Campingplatz nahmen die jungen Männer wahrscheinlich, weil einen Tag vor ihrem Verschwinden eine Pistenraupe den Weg eben dorthin freigeräumt hat. Ein Forstmitarbeiter fuhr zum Campingplatz, um das Dach des Trailers vom Schnee zu befreien, damit es nicht einstürzt. Und auch am folgenden Tag, als die Männer den Berg hinauffuhren, war die freigeräumte Spur noch gut zu erkennen, obwohl es etwas schneite.
Und auch alle anderen Fragen bleiben unbeantwortet. John Thompson, ein Special Agent des kalifornischen Justizministeriums, nennt diesen Fall bizarr und sagt, es gibt keine Erklärungen, aber dafür jeden Tag 1000 neue Hinweise. Klar, das Ermittlerteam ist da auch verzweifelt. Sie holen sich sogar Hilfe eines Wünschelrouten-Experten. Die versuchen alles, um irgendwie eine Klärung für den Fall zu finden. Dieser Wünschelrutenexperte behauptet, dass er mit seiner Route Spuren von menschlichen Mineralien finden könnte. Und tatsächlich führt er die Polizei auch zu einer verlassenen Hütte, die sich in der Nähe befindet, wo das Auto der fünf jungen Männer abgestellt wurde. Allerdings gibt es in dieser Hütte keine Spuren, die auf der Anwesenheit von einem oder mehreren dieser fünf jungen Männer schließen lässt. Lediglich in der Nähe der Hütte wird ein graues Einwegfeuerzeug aus Plastik gefunden. Aber die Eltern der fünf jungen Männer erklären, dass keiner von denen jemals ein Feuerzeug besessen hatte. Das heißt, nach wie vor gibt es also zahlreiche Indizien, die irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber dennoch muss ja das Ermittlerteam jedem Erklärungsansatz nachgehen und jede Theorie prüfen, um zu hoffen, dass sie eine finden, die sehr wahrscheinlich ist. Sie versuchen halt irgendwie noch die verschiedenen ungeklärten Fragen zu beantworten.
Am wahrscheinlichsten ist es, dass sich die Männer verfahren haben und deshalb auf dieser Gebirgsstraße gelandet sind. Die fünf jungen Männer mussten nach ein paar Kilometern den Berg hinauf anhalten, nachdem die Reifen im Schnee durchgedreht sind. Warum sie aber nicht den Wagen einfach ein Stück zurückgeschoben haben, bis die Reifen wieder mehr Grip hatten, dafür finden die Ermittler keine Erklärung. Ebenso wenig auf die Frage, warum sie nicht im Wagen blieben. Ich meine, sie hatten ja ausreichend Benzin, sie hätten die Heizung laufen lassen können und auf Hilfe warten können. Anschließend folgen sie der Spur, die die Pistenraupe am Tag zuvor hinterlassen hat, obwohl dort ja sehr viel Schnee lag. Warum sie also die Straße nicht einfach zurückgingen, also den Berg runter, ist unklar. Die Straße weiter unten war nämlich schneefrei.
Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass sie geglaubt haben, nach einer kurzen Strecke zu einem Haus zu kommen und dort vielleicht Hilfe zu rufen. Aber wenn man das jetzt mal auf der Karte anschaut und versucht, Entfernungen zu schätzen, dann ist das erste Haus, das sie erreichen könnten, 13 Kilometer entfernt. Also schon eine ganz schöne Wanderung. Ja, und ob sie sich an dieses Haus überhaupt noch erinnert haben, geschweige denn es wahrgenommen haben, das weiß man natürlich nicht. Und selbst wenn, vielleicht haben sie ja auch gedacht, sie könnten irgendwo einen anderen Unterschlupf finden und da zumindest eine Nacht oder ein paar Nächte verbringen. Wie dem auch sei, jedenfalls entscheiden sich die fünf für den Pfad der Pistenraupe und der entpuppt sich dann am Ende als ein Gewaltmarsch von 30 Kilometern Länge. Bill und Jack überleben diesen Marsch nicht und erfrieren kurz, bevor die Gruppe den Trailer erreicht. Jackie, Ted und Gary schaffen es bis zum Trailer, die schlagen ein Fenster ein und verschaffen sich so Zutritt. Aber Ted ist schwer verletzt, seine Füße und Zehen sind erfroren, ja, wahrscheinlich haben ihn Jackie und Gary gestützt, damit er es überhaupt zum Trailer schafft. Und ob da eine weitere Person anwesend war, das ist nicht so ganz klar. Diese goldene Uhr, die man gefunden hat, die lässt ja irgendwie darauf zurückschließen. Aber es könnte ja auch sein, dass die einfach ein Waldarbeiter im Trailer verloren hatte oder vergessen hatte, weil sie auch defekt war. Oder er hat sie einfach auch bewusst dort liegen lassen. Naja, und als sie dann in diesem Trailer sind, dann schaffen sie es da, sich noch ein paar Tage zu ernähren, weil Gary ja es schafft, in diesem Trailer die Dosen mit dem Army-Food aufzumachen. Der weiß ja, wie das geht, er war ja selbst in der Army. Und irgendwann haben dann wahrscheinlich Jackie und Gary den Trailer verlassen, um Hilfe zu holen. Allerdings ist ihnen das nicht gelungen und sie sind bei diesem Versuch erfroren.
Ja, das sind ein paar mögliche Erklärungsversuche. Aber was ja nach wie vor unklar ist, ist die Tatsache, warum sich die Männer kein Feuer gemacht haben. Ich kann das ja nachvollziehen, dass sie das Gas nicht aufgedreht haben, weil wenn man damit keine Erfahrung hat, dann weiß man ja einfach nicht, wie das funktioniert. Aber warum haben sie dann nicht ein paar alte Bücher oder die Holzmöbel da verheizt? Dafür ja, gibt's nach wie vor keine Erklärung, weil mit Streichhölzern gehe ich mal stark davon aus, konnten sie schon umgehen. Aber ich frage mich auch, wie wohl Garys Füße ausgesehen haben müssen. Also wenn Ted schon mit seinen Lederschuhen so krasse Erfrierungen an den Füßen hatte, wie sehr müssen dann erst Garys Füße in diesen leichten Turnschuhen gelitten haben?
Was auch unklar ist, ist ja, wo Gary oder seine Leiche abgeblieben ist. Denn wenn er es tatsächlich geschafft hat, als einziger dort zu überleben, warum hat er sich nicht bei seiner Familie gemeldet? Es kann jetzt nicht sein, dass da irgendwie ein Streit oder so zwischen der Familie und ihm steht. Das Verhältnis zu seiner Mutter und zu seinem Stiefvater, für den er ja auch gearbeitet hat, das war extrem gut. Außerdem, wie soll er denn ohne Geld sein Leben weiterführen? Ja, was man dann auch versucht herauszufinden, ist die Wahrscheinlichkeit, ob Gary einen Schizophrenieanfall bekommen hat, weil er seine Medikamente nicht eingenommen hat. Bei solchen Anfällen wurde Gary in der Vergangenheit schon öfter aggressiv. Aber diese Möglichkeit gilt als eher unwahrscheinlich, denn die Opfer sind ja alle erfroren und keiner davon wurde erschlagen oder weist irgendwelche Anzeichen von Gewalt auf. Das heißt, die Ermittler vermuten, dass auch Gary erfroren sein muss. Seine Leiche könnte vermutlich von Tieren gefressen sein. Für die Eltern ist das natürlich eine extreme Tragödie, dass sie ihren Sohn nicht beerdigen können und von ihm Abschied nehmen können, beziehungsweise auch nie die endgültige Gewissheit haben, dass ihr Sohn nicht mehr lebt.
Die Eltern glauben jedenfalls nicht, dass ihre Söhne zufällig und freiwillig den Weg in die eisige Kälte auf sich genommen haben. In einem Artikel der Washington Post beispielsweise, der einen Monat nach dem Auftauchen der vier Leichen veröffentlicht wird, äußert sich Jacks Mutter und sie sagt, irgendjemand hat sie dazu gebracht, hier hochzufahren. Sie wären sonst doch nicht wie ein Haufen Wachteln in den Wald geflohen. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass sie jemand dazu gezwungen hat. Wir können uns zwar nicht erklären, wie derjenige das geschafft hat, aber wir wissen, dass es so gewesen sein muss. Und auch Garys Stiefvater ist völlig ratlos, denn er sagt in dem Artikel, Zitat, »Ich kann nicht verstehen, warum Gary eine dermaßen Angst gehabt haben soll. Ich begreife auch nicht, warum sie sich mit all den Büchern nicht ein lausiges Feuer angezündet haben. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie große Angst hatten.«
Teds Schwägerin bringt noch eine ganz neue Theorie ins Spiel. Sie sagt, dass die fünf Jungs in Chico in etwas verwickelt wurden. Sie sagt, sie haben bei diesem Spiel in Chico vielleicht auf dem Parkplatz etwas gesehen, ohne zu bemerken, dass sie es gesehen haben. Und das ist die Frage natürlich, was könnte das gewesen sein? Drogen, Gewalt, irgendein anderes Verbrechen? Ja, aus diesen Theorien heraus hört man ja schon, wie hilflos und verzweifelt die Verwandten von diesen fünf Jungs sein müssen und gewesen sind. Und ehrlicherweise kann ich das extrem gut nachempfinden, weil man will ja auch eine Erklärung für dieses Ereignis haben. Warum sind die Jungs dahin gefahren? Wie sind die am Ende gestorben? Aber diese Erklärung kann die Polizei nicht liefern. Die Ermittler und Ermittlerinnen können ja noch nicht mal belegen, ob es überhaupt ein Verbrechen war. Und sie können es aber auch nicht ausschließen. Also ob das tatsächlich nur ein dummer Zufall war und dann die Jungs durch die Kälte gestorben sind. Und was sie ja auch nicht wissen, ist, ob Gary gestorben ist oder ob der noch am Leben ist. Ja, für die Familien und auch für das Ermittlerteam ist das alles extrem frustrierend. Aber auch jetzt bis heute ist dieses Mysterium und die Frage rund um Gary nicht gelöst. Der ist auch in den letzten Jahrzehnten nicht wieder aufgetaucht und man weiß nicht, wo die Leiche oder Gary selbst abgeblieben ist. Das heißt, dieser ganze Fall von Anfang bis Ende bleibt weitgehend ungelöst und ist das tatsächlich auch bis heute. Ja, und jetzt ist so ein bisschen der Punkt, an dem ihr ins Spiel kommt und wo wir gerne wissen möchten, was glaubt ihr denn? Hat Gary das tatsächlich überlebt oder ist er einfach nur ein bisschen weiter entfernt ums Leben gekommen? Heute wäre er übrigens 68 Jahre alt. Und habt ihr noch eine weitere Theorie, was mit diesen fünf jungen Männern aus Yuba County passiert ist? Wie ist es dazu gekommen, dass sie auf diesem enorm abgelegenen Waldpfad, Bergpfad, dass sie da stehen geblieben sind und dann erfroren und ums Leben gekommen sind? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare, entweder bei Apple Podcast oder auch bei Instagram. Da sind wir am aktivsten. Wir freuen uns auf alles, was ihr uns schreibt.
Genau, auch über weitere Fallvorschläge. Also wenn ihr mal irgendwo von einem mysteriösen Fall gelesen habt, in der Doku erfahren habt oder ne, wo auch immer, schickt uns das doch gern. Wir schauen uns das alles mal an und überlegen, ob es da genug Informationen drüber gibt, dass wir eben eine ganze Folge auch damit füllen können. Und damit ist es für heute an der Zeit, die schwarze Akte zu schließen. Und wir freuen uns schon sehr auf nächste Woche, wenn ihr alle wieder zuhört.